HR Info im Gespräch.
Mit Martin Schulz, SPD-Europapolitiker und künftiger Präsident des Europaparlaments. Martin Schulz zählt zu den prominenteren Europapolitikern. Ein Grund: Martin Schulz spricht Klartext, legt sich auch gern mit den Mächtigen an. Ein Politiker mit Ecken und Kanten. Mitte Januar soll Schulz zum Präsidenten des Europaparlaments gewählt werden. Dann wird seine Stimme noch gewichtiger werden. Jetzt ist Martin Schulz im Gespräch mit den hr-Info-Europa-Korrespondenten Leon Stäbe und Andreas Reuter.
Herr Schulz, in dieser Woche haben wir ausnahmsweise mal weniger über den Euro geredet und mehr über Bundespräsident Christian Wulff. Ist die Affäre Wulff nach dem Fernsehinterview des Bundespräsidenten jetzt beendet?
Das ist schwer einzuschätzen. Wenn tatsächlich der Bundespräsident es schafft, Vertrauen zurückzugewinnen, und es ist Vertrauen beschädigt worden, dann ist das für uns alle wünschenswert. Ich glaube, wenn Herr Wulff, der Bundespräsident, mit dem, was er da gesagt hat, es erreicht, dass er das verloren gegangene Vertrauen zurückgewinnt, dann ist das wünschenswert für uns alle. Die Frage ist, ob er es erreicht hat. Und das ist für mich heute nicht erkennbar, ob das schon gelungen ist. Ich glaube ihm, aber man wird sehen müssen, ob meine Meinung alleine ausreicht. Es sind 82 Millionen Deutsche, die zu ihrem Präsidenten aufschauen.
Das hat ja auch eine europäische Dimension. Deutschland spielt sich jetzt gerne so in eine Rolle des Vorbildes, will anderen zeigen, wie es gemacht wird mit Sparsamkeit, Solidität, Verlässlichkeit. Wie passt da so eine Bundespräsidentenaffäre dazu?
Ich glaube, dass in der medialen Welt, in der wir leben, auch Staatsoberhäupter nicht sakrosant sind. Das sehen wir am spanischen Königshof mit dem belasteten Schwiegersohn, genauso wie mit dem Schicksal der Royals in Großbritannien. Und wenn ich an den französischen Staatspräsidenten denke, der ja auch der oberste Repräsentant des Landes ist. Von daher, in der medialen Zeit, in der wir leben, müssen auch Staatsoberhäupter damit rechnen, dass sie nicht sakrosant sind. Und darauf müssen sie sich einstellen.
Herr Schulz, kommen wir zu Ihnen. Sie sind als Europapolitiker viel unterwegs. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen abends in ein Hotelzimmer und dort liegen auf dem Nachttisch drei Bücher. Das Kapital von Karl Marx, die Bibel und ein Band der Comicserie Tim und Struppi. Zu welchem Buch würden Sie da greifen?
Das kommt auf die Uhrzeit an. Also in der Regel komme ich in den Hotels gegen Mitternacht an. Da ist Tim und Struppi wahrscheinlich die beste Lektüre. Mit dem Kapital von Karl Marx habe ich es versucht. Das ist ein extrem schwieriges Buch. Die Analyse der kapitalistischen Wirtschaftsweise lässt sich nicht mehr eins zu eins ins 21. Jahrhundert übertragen. Aber es gibt viele Beobachtungen, viele Analysen, insbesondere die über die Akkumulation des Kapitals in den Händen weniger und die damit verbundene Machtfülle. Das erinnert einen schon an die sogenannten Finanzmärkte und anonymen Kräfte, die da wirken. Wäre also vielleicht ganz interessant nachzuschlagen. Und in der Bibel, das gebe ich gerne zu, findet man insbesondere als jemand, der zu einer Klosterschule gegangen ist, wie ich das getan habe. Ich bin ein Schüler des Spiritanerordens gewesen, findet man immer wieder hochinteressante Stellen.
Wir reden ja nicht zufällig über Bücher mit Ihnen. Sie waren ja immerhin daheim in Würselen über 10 Jahre Inhaber einer Buchhandlung. Was würden Sie denn Angela Merkel und oder Nicolas Sarkozy als Lektüre empfehlen, abends, wenn Sie ins Hotel kommen?
Oh, das muss ich als Buchhändler jetzt beantworten. Die Empfehlungen eines Buchhändlers müssen sich richten nach den Lesegewohnheiten des Kunden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was Angela Merkel oder wer war der andere? Nicolas Sarkozy. Ich glaube, bei Nicolas Sarkozy würde ich sagen, nimm Tim und Struppi. Und bei Angela Merkel würde ich sagen, nimm das Kapital.
Was haben Sie denn aus Ihrer Arbeit als Buchhändler für Ihre politische Tätigkeit gelernt? Gibt es da etwas, was Sie mitgenommen haben?
Sie haben als Buchhändler einen enormen Überblick, wenn Sie eine Bestellabteilung haben. Und Kunden haben die Bücher bestellen und Sie müssen in dieser Bestellabteilung die Kundenwünsche realisieren. Kriegen Sie einen Überblick über Charaktere, über Wissensgebiete, zu denen Sie sonst nie Zugang hätten und zu Interessen von Menschen, wo Sie nie vermuten würden, dass der, der gerade da reingekommen ist oder diejenige, die gerade als Kundin kommt, sich ausgerechnet für dieses Thema interessiert. Sie lernen über Menschen eine ganze Menge in einer Buchhandlung, über den Charakter von Menschen.
Nehmen wir mal die Euro-Krise jetzt als spannende Geschichte, als Fortsetzungsroman vielleicht sogar. Wie haben Sie das erlebt? Wo ist die Geschichte eigentlich umgeschlagen? Also wann wurde aus den Problemen eines mittelkleinen Mitgliedslandes auf einmal so eine große Krise von ganz Europa?
Der Euro ist eine starke Währung. Schwach sind die, die ihn managen. Die Verantwortlichen, die sich selbst zur Wirtschaftsregierung Europas erklärt haben, die Staats- und Regierungschefs der Eurozone, haben es in einem fast zweijährigen Prozess geschafft, eine Inflation zu erzeugen, aber nicht eine beim Euro, sondern bei Krisengipfeln. Ein Krisengipfel nach dem anderen. Und wenn Sie sich zurückerinnern, seit dem Frühjahr 2010, jetzt haben wir das Problem geregelt, jetzt haben wir aber den Durchbruch, aber jetzt haben wir es endlich. Und das ist jetzt aber der historische Gipfel und dann noch ein historischer Gipfel und noch ein Durchbruch und die Krise ist immer noch da. Und die Ursache ist, dass vom ersten Tag an nicht etwa der Euro und die Stabilisierung unserer gemeinsamen Währung in den Mittelpunkt gestellt wurde, das sicher auch, aber es immer kombiniert war mit dem Blick, wie kann ich aus der Krise oder der Lösung der Krise möglichst so hervorgehen, dass ich als nationaler Held oder nationale Heldin dastehe. Das haben wir erlebt mit der nordrhein-westfälischen Landtagswahl und ihrer Rolle bei der Lösung der Griechenland-Krise. Damit hat es angefangen. Das ging dann über die finnische Parlamentswahl bis hin zur slowakischen Vertrauensabstimmung. Immer hat der Euro am Ende die Rolle einer Geisel in den Händen der nationalen Taktik einzelner Politikerinnen und Politiker gehabt. Und das schadet dieser Währung, die eigentlich eine stabile Währung ist, mehr als alles andere.
Sie sagen ja auch, wenn wir nicht bald was wirklich unternehmen, dann ist das europäische Einigungswerk in konkreter Gefahr. Für viele Bürger klingt das noch ziemlich abstrakt. Was heißt das denn ganz konkret? Was würde denn schlimmstenfalls passieren?
Wenn die Eurozone auseinanderbräche, was sie nicht tun wird, aber wenn sie auseinanderbräche, dann ist das Versprechen, das mit der europäischen Idee verbunden ist, dass die Einigung von eigentlich sehr kleinen Staaten, die im 21. Jahrhundert herausgefordert werden von riesigen Staaten, wie China zum Beispiel oder Indien, übrigens auch Brasilien. Wenn wir uns zerlegen auf die Größenordnung der Interessenwahrung Deutschlands, das geht noch mit 82 Millionen, ist aber auch nur noch 1,3% der Erdbevölkerung, bis hin zu Luxemburg und Malta, dann werden wir irrelevant werden und werden unser Sozial- und Gesellschaftsmodell nicht verteidigen können. Ich glaube, wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern in allen Ländern Europas klar machen, Einigkeit macht stark. Wenn wir uns nicht einig sind, sondern auseinanderfallen, wieder der Kampf einzelner Nationen, großer gegen kleiner, in Europa beginnt. Und das ist der Einstieg in die wirkliche Bedrohung unseres europäischen Gesellschaftsmodells.
Der letzte Durchbruch war jetzt diese Sache mit dem neuen Vertrag, in dem sich alle Länder zu mehr Sparsamkeit verpflichten sollen. Nun macht Großbritannien nicht mit, also wird es ein Vertrag außerhalb der bestehenden EU-Verträge, auch nur mit 26, vielleicht noch ein, zwei weniger. Was halten Sie eigentlich jetzt von diesem Ansatz, von dieser Herangehensweise?
Gut ist, dass die Staats- und Regierungschefs sich auf den Erpressungsversuch von David Cameron nicht eingelassen haben. Cameron hat gesagt, er könne eure Vertragsänderung der EU-Verträge haben, aber nur unter der Bedingung, dass es keine weitere Finanzmarktregulierung gibt. Das war ein protektionistischer Akt für die City of London. Dass da die anderen Regierungschefs gesagt haben, geht nicht, das kann ich akzeptieren. Und Sie werden sehen, dass Großbritannien eher früher als später wieder zurückkehren wird. Die wissen sehr genau, dass sie einen stabilen Euro brauchen. Deshalb werden die auch zurückkommen. Die 26 anderen, was machen die? Die schließen keinen neuen Vertrag, sondern ein Abkommen untereinander, da sie Haushaltsdisziplin üben wollen. Ich beharre darauf, dass meine Kollegen, die damit verhandeln, durchsetzen, dass das, was anschließend in diesem Abkommen der 26 untereinander steht, ein Resultat der Gemeinschaftsgesetzgebung zwischen Ministerrat und Europäischem Parlament ist. Das Europaparlament und der Ministerrat müssen die Verordnungen und die Richtlinien, die notwendig sind, um dieses Abkommen der 26 mit Leben zu erfüllen, verabschieden. Wenn das nicht der Fall ist, wenn das nicht in diesem Vertrag drinsteht, kann ich dem Europaparlament nur raten, eine Initiative zu ergreifen, gegen dieses Abkommen zu stimmen. Aber ich bin ziemlich sicher, das wird da drinstehen.
Da reden wir jetzt über die Zukunft. Die Gegenwart sieht ja auch düster aus, wenn wir uns den letzten Troika-Bericht für Griechenland anschauen. Da ist die Rede davon, dass das Land noch bis 2020 am Tropf internationaler Finanzhilfen hängen wird. Und das ist noch die optimistische Prognose. Würden Sie sagen, Griechenland ist mit weiteren Krediten überhaupt zu retten?
Nein. Griechenland ist zu retten, nicht mit weiteren Krediten. Die brauchen Kredite. Ich bin auch dafür, dass sie die bekommen. Ich bin auch dafür, dass dieser Staat umgebaut wird. In Griechenland liegt vieles im Argen. Aber kein Haushalt wird sich auf Dauer sanieren können, wenn es kein Wirtschaftswachstum gibt. Und für den Fall, dass ich Präsident des Europaparlaments werden sollte am 17. Januar, werde ich ja auch derjenige sein, der die Verhandlungen über die mittelfristige Finanzplanung der Europäischen Union führen muss mit dem Ministerrat und der Kommission. Und da ist mein Vorschlag ganz klar, wir sollten in der Strecke zwischen 2013 und 2020 vorgesehenen oder ab 2013, also 14 bis 20 vorgesehenen Mittel in der mittelfristigen Finanzplanung poolen und vorziehen und daraus ein Konjunkturprogramm für Griechenland machen. Es kostet keinen Euro mehr. Man muss nur das Geld nicht auf 7 Jahre verteilen, sondern es jetzt bereits mobilisieren. Das wäre ein Konjunkturprogramm für Griechenland, das das Land dringend braucht.
Nun stehen Sie ja vor einer Beförderung. Sie haben selbst gesagt, heute sind Sie der Chef der Sozialdemokraten im Europaparlament. Mitte Januar sind Sie ziemlich aussichtsreicher Kandidat für die Wahl zum Parlamentspräsidenten. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie sich das anfühlt, wenn Sie es dann tatsächlich sind?
Ich bin ja doch schon längere Zeit Abgeordneter im Europaparlament und bin seit 7,5 Jahren Vorsitzender der Sozialdemokratischen Fraktion und habe in dieser Zeit ja intensiv mit Parlamentspräsidenten zusammengearbeitet. Also mit Josep Borrell, mit Hans-Gert Pöttering, jetzt mit Jerzy Buzek. Ich weiß in etwa, wie die Arbeit eines Parlamentspräsidenten aussieht. Ich bin aber ein bisschen abergläubig. Also ich setze mich nie auf Stühle zum Beispiel, auf die ich noch nicht gewählt bin.
Man kennt Sie als Mann, der auch mal ordentlich verbal auf die Pauke haut, wenn ich das so sagen darf. Dann werden Sie das ganze Parlament repräsentieren müssen. Fangen Sie schon mal an, Kreide zu fressen jetzt?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, der Chef einer Fraktion gewinnt Profil, indem er seiner politischen Tendenz Stimme und Erkennbarkeit verleiht. Da habe ich mich jetzt 7,5 Jahre bemüht. Das ist übrigens, weiß Gott, kein Programm zur Popularitätssteigerung beim politischen Gegner. Deshalb gehe ich auch in alle Fraktionen, in die meisten nationalen Delegationen der parlamentarischen Fraktionen, um dort Vertrauen zu werben, weil ich nachvollziehen kann, dass jemand, der in einer anderen Fraktion sitzt, sagt, da hat er jetzt 7,5 Jahre immer kräftig draufgehauen auf uns, warum soll ich dem meine Stimme geben? Also ich werbe da schon Vertrauen und zwar deshalb, weil ich glaube, dass die Rolle eines Parlamentspräsidenten die ist, seiner Institution Stimme und Erkennbarkeit zu geben. Und seien Sie sicher, ich werde versuchen, dem Europaparlament mit der Klarheit des Wortes, zu der ich fähig bin, Stimme und Profil zu geben.
Sie sagen, das Europaparlament ist eine mächtige Institution, aber das sehen einige auch anders. Die sagen, das Europaparlament hat in der Krise eigentlich überhaupt nichts zu sagen, wenn die Staats- und Regierungschefs alles unter sich ausmachen. Was läuft da falsch? Was können Sie überhaupt da bewegen?
Zunächst mal stimmt es ja nicht. Das Europaparlament hat eine Menge verabschiedet. Wir haben eben ja mal über diese Inflation von Gipfeln, wenn Sie sich mal erinnern, 26. Oktober wurde das sogenannte Sixpack verabschiedet. Da habe ich mich immer drüber geärgert, über diesen Begriff, weil ich jemandem sage, Sixpack, glaubt er, ich wäre in der Muckibude gewesen. 6 Verordnungen und Richtlinien über die Regulierung der wirtschaftlichen Koordination in der EU. Das hat Frau Merkel, Herr Sarkozy, am 26. Oktober als den großen Durchbruch verkauft, waren übrigens Gesetzgebung des Europäischen Parlaments. Also wir haben schon was zu sagen. Was wir aber kritisch zur Kenntnis nehmen müssen, ist Ihre Frage, die ja nicht Ihre Frage, sondern ein Zitat ist. Menschen, die sagen ja, die haben doch gar nichts zu sagen. Wir müssen uns selbstkritisch die Frage stellen, warum ist es eigentlich so, dass wir den gesamten Rechtsrahmen für die Wirtschaftsregierung in Europa setzen, aber die Leute trotzdem den Eindruck haben, die haben ja gar nichts zu sagen. Genau das umzudrehen und klarzumachen, wir sind eine mächtige Institution, wir handeln, hat als Notwendigkeit, dass an der Spitze des Europäischen Parlaments jemand steht, der nicht zulässt, dass die Staats- und Regierungschefs Europas Handeln in der öffentlichen Wahrnehmung für sich monopolisieren. Das hat nämlich einen doppelt negativen Effekt. Einmal den, dass die demokratisch legitimierte Instanz Europaparlament nicht in Erscheinung tritt. Das müssen wir ändern. Und zweitens, diese Monopolisierung des europäischen Handelns in den Händen von Frau Merkel, Sarkozy und ein paar anderen, zurzeit ja nur Merkel und Sarkozy, hat den negativen Effekt, dass wenn die das positiv hier regeln mit unserer Hilfe, die öffentliche Erscheinung, aber die ist Merkel und Sarkozy, haben wir wieder alles geregelt. Während umgekehrt, wenn das geschieht, was jetzt seit über 2 Jahren geschieht, nämlich dass sie nichts geregelt kriegen, die aber hocheffizient sind, so zu tun, als sei das Brüssel, als seien das die europäischen Institutionen. Also mal klarzumachen, wenn ich für mich reklamiere, Angela Merkel, für mich Nicolas Sarkozy, wir haben das Sagen, wir entscheiden, dann sie daran zu messen, dass ihr Versagen und nicht entscheiden auch ihnen zuzurechnen ist. Das ist auch eine Aufgabe der parlamentarischen Instanz, die es hier gibt, des Europaparlaments. Und verlassen Sie sich drauf, die Debatten werden Sie mit mir in Zukunft häufiger führen.
Sie haben gesagt, Sie wollen jetzt dafür streiten, auch die Macht und den Einfluss des Europaparlaments durchzusetzen. Das tun Sie als Deutscher. Viele in Europa haben sowieso schon den Eindruck, dass Deutschland zu sehr bestimmt, wo es eigentlich lang geht. Ist es ein Handicap, Deutscher zu sein in so einer Position, in dieser Situation jetzt?
Das wäre es ja, wenn die Europäer immer noch die Deutschen sozusagen für alles, was die Bundesregierung tut, in eine Globalhaftung nehmen würde. Aber die Menschen sind schon, insbesondere im Europaparlament, in der Lage zu differenzieren und auseinanderzuhalten zwischen dem, was die Bundesregierung im Europäischen Rat tut und was ein eventueller europäischer Parlamentspräsident, der ein Deutscher ist, tut. Aber ganz unabhängig davon ist das Faszinosum, die wirklich begeisternde Entwicklung, die man im Europaparlament erlebt. Ich bin da jetzt seit 17,5 Jahren Mitglied, die in keiner anderen Institution ist das Bewusstsein dafür, dass wir Europäerinnen und Europäer sind, mehr entwickelt als im Europaparlament. Ich werde dort als Europäer wahrgenommen und nicht als Deutscher. Das ändert allerdings nichts daran, dass ich es nach wie vor für ein für unser Volk, für unser Land ganz, ganz wichtiges und wertvolles Phänomen halte, dass in einer multinationalen, multikulturellen, multiethnischen Parlamentarierversammlung ein Vertreter Deutschlands an die Spitze gewählt wird, zeigt, dass Deutschland heute ein voll akzeptierter und ganz normaler Mitgliedstaat dieser internationalen Staatengemeinschaft ist.
Aber man hat auch den Eindruck, dass Deutschland irgendwo zwischen den Stühlen sitzt. Einerseits sollen die Deutschen zahlen, wenn es darauf ankommt. Zumindest hört man auch diese Hoffnung. Andererseits wehrt man sich gegen einen zu starken Einfluss Deutschlands. Kann es Deutschland in der Krise überhaupt allen recht machen?
Ich finde, Ihre Frage ist fast die spannendste, die es zurzeit gibt, weil alle rufen, wir brauchen Führung, insbesondere von Deutschland. Ergreift Deutschland die Führung, sagen alle, aber die Führung wollen wir nicht. Und ein bisschen ist es so wie mit dem berühmten Rabbiner, der gefragt wurde von seinem Nachbarn, der sich über den anderen Nachbarn beschwerte und ihm sagte, du hast recht. Und am nächsten Tag kam der andere Nachbar und hat sich über den ersten beschwert. Und dann hat der Rabbiner geantwortet, du hast recht. Und beim Mittagstisch hat seine Frau ihm gesagt, immer Rabbiner, du bist dazu da, nicht jedem Recht zu geben. Und da hat er gesagt, da hast du recht. Also ein bisschen ist es so mit der Bundesrepublik Deutschland. Warum ist das so? Weil ein gefährlicher Prozess begonnen hat. Nämlich nicht mehr um Zustimmung zu werben, sondern Forderungen aufzustellen und sie ohne jede Alternative als Bedingung zu formulieren. Meine Politik ist alternativlos. Was übrigens nicht stimmt. Es gibt zu allem eine Alternative. Und deshalb glaube ich, sollten wir einen Moment lang gerade als Deutsche Folgendes tun. Ich werbe im Europaparlament bei anderen um Verständnis für Deutschland. Die Deutschen gehen riesige Risiken ein. Und man kann als jemand, der eine 211 Milliarden Bürgschaft stellt, schon verlangen, dass die anderen alles tun, damit man nicht aus dieser Bürgschaft in Anspruch genommen wird. Umgekehrt wäre es aber auch fair, wenn wir sagen, wir machen das nicht als Akt der karitativen Mildtätigkeit, sondern im knallharten Eigeninteresse, weil wir sehr wohl wissen, als Land mit 35% Bruttosozialproduktsanteil im Export und 60% davon in die EU, dass wir eine stabile EU brauchen. Das heißt, das ist eine Investition in unsere eigene vernünftige Zukunft.
Sie haben die Risiken angesprochen, Herr Schulz. Sie bekommen sicherlich auch viel Post aus Ihrem Wahlkreis, von Bürgern. Und wenn der eine oder andere sagt, ich will einfach nicht für die Schulden anderer zahlen. Bei uns ist die Schule kaputt oder die Straße ist dahin. Sind das schlechte Europäer?
Auf keinen Fall. Die überwältigende Mehrheit der Menschen steht zu dieser europäischen Idee, über die wir ja die ganze Zeit reden. Das ist meine Erfahrung. Aber die Leute sind mit dem Zustand und der Form der Europäischen Union, in der sie sich befindet, nicht einverstanden. Das kann ich nachvollziehen. Und die als Anti-Europäer zu bezeichnen, wäre ein großer Fehler. Wir brauchen auch tatsächlich eine Veränderung in der Europäischen Union, um diese Idee von Europa als Gemeinschaftsprojekt zu verteidigen. Und deshalb sage ich den Leuten, die sagen, ja, bei uns ist die Schule kaputt. Ich war 11 Jahre Bürgermeister einer nordrhein-westfälischen Kleinstadt. Da wohne ich auch noch und rede, sobald ich da bin, mit den Leuten über diese Probleme. Hochverschuldete Stadt, kaputte Bürgersteige, bröckelnder Putz in Kindergarten. Klar, da stelle ich denen natürlich auch die Gegenfrage. Glaubst du denn wirklich, das ist die Schuld der Europäischen Union? Oder ist das ein Ergebnis der systematischen Aushöhlung der öffentlichen Finanzen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben? Dass es in Deutschland immer mehr Superreiche gibt, aber die öffentlichen Finanzen in jedem Jahr schlechter dastehen, hat ja nichts mit der Europäischen Union, sondern was mit einer ungerechten Steuerpolitik in Deutschland zu tun. Und zweitens sage ich den Leuten natürlich auch, kein Land hat mehr vom Euro profitiert als die Bundesrepublik Deutschland. Der Euro, das ist ein Fluch für manche gewesen, war eine Währung mit Niedrigzinssätzen, die in Staaten wie Portugal, wie Spanien, wie Italien eben zum Konsum genutzt worden sind. Aber seien wir dann auch mal ganz ehrlich, dieser Konsum hat gerade der deutschen Exportindustrie enorme Überschüsse gebracht. Also wenn man mit den Menschen darüber redet und ihnen sagt, passt mal auf, der bröckelnde Putz im Kindergarten ist eine innenpolitische Sache. Und die Stabilisierung des Euros dient der ökonomischen Basis unseres Landes, da kriegt man die Leute überzeugt.
Dass Ihnen Bücher besonders am Herzen liegen, darüber haben wir ja schon gesprochen, das haben wir gehört. Herr Schulz, würden Sie denn Ihr komplettes Buchregal zu Hause, also den Schatz aller Schätze, darauf verwetten, dass es den Euro in 5 Jahren, so wie wir ihn heute kennen, noch gibt?
Ja, da ich weiß, dass keiner mit dir diese Wette abschließt, sage ich mal ja. Ja, das würde ich verwetten. Den Euro wird es in 5 Jahren noch geben.
Sagt der SPD-Europapolitiker Martin Schulz im Gespräch mit hr-info. Mehr dazu auf hrinforadio.de.